Schön, dass ihr erneut unserer Zeitspur folgt. Heute sprechen wir über etwas, das in Baden immer schwieriger wird.
Backen?
Nein, einkaufen. Liebgewonnene Traditionsgeschäfte und charmante Herzensprojekte verschwinden zunehmend und nehmen ein Stück Stadtgeschichte mit. Und an ihrer Stelle wachsen Barbershops, Optiker und Trendshops wie Schwammerl aus dem Waldboden.
Früher war es aber auch schön. Stell dir vor, wir schreiben das Jahr 1985.
Ich bin jung, schön und voller Zukunftspläne.
Also praktisch wie heute.
Ja, aber nur fast. Dankeschön.
Es ist Samstagvormittag, die Innenstadt lebt, die Menschen flanieren durch die Fußgängerzone, man trifft Bekannte, man bleibt stehen, man plaudert. Zwischen alten Fassaden, kleinen Läden und vertrauten Gesichtern fühlt sich Einkaufen fast wie ein Treffen mit Freunden an. Ich persönlich erlebe das heute auch noch so und deshalb verstehe ich nicht, warum immer mehr Menschen online einkaufen.
Und freiwillig Sätze verpassen wie, in XL müsste ich die Hose erst bestellen, Sondergrößen führen wir nicht. Das Buch ist gerade vergriffen, oder? Da könnte mein Kollege Auskunft geben, aber der hat heute frei. Oder auf das Vergnügen verzichten, in kalt ausgeleuchteten Umkleidekabinen jede Delle an seinem Körper zu bewundern? Na, ein weltweit viel diskutiertes Phänomen übrigens, diese erbarmungslose Beleuchtung in Modegeschäften. Aber ich sag dir was, genau solche Begebenheiten machen den analogen Einkauf ja echt lebendig und menschlich.
Das sowieso. Allerdings machen gewisse Umstände den Badener und vor allem den Besuchern aus den umliegenden Gemeinden das Shoppen in der Kurstadt schon schwer. Vor allem in Stoßzeiten fährt man zuerst einmal einige Zeit im Kreis, um einen Parkplatz zu finden. Und hat man dann endlich einen ergattert, beginnt der Wettlauf gegen die Parkuhr.
Und wenn man dann ein bisschen trödelt bei der Entscheidung zwischen Gugelhupf und Topfengulatsche, sich im Gespräch mit dem Apotheker in einer Diagnostikdiskussion verliert oder im Supermarkt zwischen Melonen und Gurken verplaudert, entwickelt man nach einem Blick auf die Uhr unter Umständen plötzlich ungeahnte Sprintqualitäten.
Mehrere Stunden lang gemütlich bummeln und Schaufenster anschauen, spontan noch auf einen Kaffee gehen, das ist nur etwas für Menschen mit Nerven aus Stahl oder einer App, die ständig den Parkschein verlängert, was eigentlich verboten ist. Und trotzdem sollte man doch den regionalen Handel unterstützen. Im Ort kaufen, nachhaltig leben, das Auto möglichst stehen lassen und die Einkäufe dann idealerweise mit einem Lastenrad, einem Backesel oder einer Schar abgerichteter Eichhörnchen nach Hause transportieren. Wie war das eigentlich früher, Gabi?
Unkomplizierter. Baden war kleiner, man hat die Wege zu Fuß erledigt oder mit dem Fahrrad, das man dann einfach an eine Laterne angebunden hat und die Einkaufstaschen nach Hause getragen hat dann ein Verehrer oder der Lehrlingsbub vom Kreisler. Online-Shopping gab es aber auch schon. Man schickte den Nachwuchs oder die Haushaltshilfe je nach Einkommenssituation mit einem Einkaufszettel los und hoffte, dass das Kind tatsächlich mit Zucker statt mit Zuckerl zurückkam. Und wenn damals der Lebensmittelhändler etwas nicht lagernd hatte, gab es halt statt Kohlsuppe Rübeneintopf.
Da war man halt noch flexibel. Heute wird schon gemeckert, wenn im Supermarkt die frischen Artischocken ausgehen und man gerade die unbedingt für die Antipasti-Platte braucht, die man Freunden zum Abendessen servieren möchte. So viel zum Thema nachhaltig leben.
Die Erwähnung von Gemüse führt mich gleich zum grünen Markt, wo man heute nicht mehr Äpfel, Paradeiser und Gurken kauft, sondern Bier und Aperol Spritz trinkt. Und wo statt fröhlichem Markttratsch Musik und Partylärm erklingt. Eh schön, dass Baden ein paar Lokale mehr hat, aber im Sinne des Erfinders ist es nicht unbedingt.
Bereits im Jahr 1811 siedelten sich diverse Verkaufsbuden auf dem Areal an, das schon bald zum Herzstück des Badener Einkaufslebens wurde. Hier hat man gefeilscht, getratscht und vermutlich auch schon darüber geschimpft, dass früher alles besser und die Erdäpfeln größer waren. Statt Sonderangeboten lockten knackiges Gemüse, saftiges Obst und die brisantesten Neuigkeiten aus der Stadt. Die gab's gratis dazu.
Übrigens, direkt am grünen Markt hat sich auch Folgendes zugetragen, worüber man zwischen Erdäpfeln und Paradeisern natürlich ebenfalls monatelang sprach. Vor ihrer Hochzeit lebte die Friedensforscherin, Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Bertha von Suttner in einem Haus am Erzherzog Rainer Ring 9 und erhielt dort eines Tages Besuch von Alfred Nobel, für den sie bis zu ihrer Hochzeit 1876 als Privatsekretärin arbeitete. Im selben Jahr verliebte sich der schwedische Chemiker und Erfinder, der den Nobelpreis stiftete, beim Blumenkauf am Grünen Markt in die wesentlich jüngere Sophie Hess. Die daraus entstandene 15-jährige Beziehung mit der jüdischen Wienerin trieb den Erfinder in eine Depression und löste bei ihm antisemitische Ausbrüche aus. Natürlich war diese Liebesgeschichte, die am Grünen Markt begann, für lange Zeit Gesprächsthema Nummer 1 in Baden.
So war das damals. Wer auf den Grünen Markt ging, kam selten nur mit einem Einkaufskorb voller frischer Ware nach Hause, sondern meistens auch mit dem aktuellsten Tratsch und Klatsch. Wobei ich sagen kann, dass es mir manchmal auch so ergeht. Darum liebe ich es, so durch die Innenstadt zu bummeln. Aber wollte man wissen, wer sich verlobt hat oder wer wen heiratete, dann ging man zum Goldschmied, der Gerüchtebörse Nummer 1 in der Stadt, was Liebesdinge betraf.
Und genau das ist der Knackpunkt. Einkaufen war einmal so viel mehr als bloße Besorgung. Es war Begegnung, Neugier, Alltag und ein Stück Lebensgefühl. Hinter jedem Geschäft standen ein interessantes Gebäude und ein Mensch mit einem Traum, deren Geschichte man kannte und wertschätzte. Lass uns doch heute genau dahin zurückkehren und das Einkaufen in Baden wieder persönlich nahbar und lebendig machen, Silvia.
Und wir fangen dort an, wo schon vor vielen hundert Jahren der Geruch nach saftigen Mehlspeisen und frischem Brot in der Luft lag. Ich stelle mir gerade einen starken Espresso dazu vor, dessen Duft mir gerade in die Nase steigt.
Nur weil einer vor dir steht.
Ah ja, der ist köstlich. Danke dafür.
Na, sehr gerne. Zurück zur ersten Bäckerei der Stadt, der Annamühle. Die seit 1575 existiert. In der nostalgischen Backstube im Ursprungshaus in der Heiligen Kreuzer Gasse 3 bis 5 sind diverse Schauobjekte ausgestellt aus dieser Zeit. Unter anderem eine Kipfelwickelmaschine. Das süße Gebäck war ja sehr beliebt, nicht nur in Baden.
Der Publizist und Schriftsteller Moritz Gottlieb Saphir, der Baden als kleines Wien in Aquarell bezeichnet hatte, hielt sich ab 1824 gerne zur Sommerfrische in Baden auf und nannte seine satirischen Texte für die Zeitschrift Der Humorist über seine Aufenthalte in der Kurstadt Badener Kipfel. Seiner Meinung nach war das Gebäck aus Baden nirgendwo sonst in solcher Qualität zu haben. Durch die Mitglieder der Familie Rothschild verbreitete sich die Spezialität bis nach London und Paris. Die Schönen und Reichen ließen für die Zubereitung extra Bäcker aus Baden anreisen. In jener Zeit lautete ein beliebter Werbeslogan: Wer will vom Glück ein kleines Zipfel, genieße Baden und seine Kipfel. Bestimmt hat den auch die Annamühle verwendet.
Ganz sicher sogar. Zu dem Traditionsbetrieb existiert aber auch noch eine andere entzückende Geschichte. Dort soll Ende des 19. Jahrhunderts der Onkel eines Mädchens gearbeitet haben, das in einen nicht standesgemäßen jungen Mann verliebt war. Kennengelernt haben sich die beiden vermutlich, so wie Alfred Nobel und Sophie Hess, am Grünen Markt. Damit sie sich trotz Verbot ihrer Eltern treffen konnten, verbarg der Amor in Backschürze seine kleinen Liebesbotschaften in einem Kipferl. Die gestrenge Frau Mama kaufte täglich eines für die Tochter und erhielt vom Bäcker das Stück mit dem Zettel, auf dem von ihrem Verehrer Uhrzeit und Treffpunkt vermerkt worden waren. Ob die beiden geheiratet haben, weiß ich nicht, aber sie konnten dank des verständnisvollen Onkels jedenfalls ihre junge Liebe genießen.
Was könnte der Bursche dem Mädchen denn damals zum Picknick im Grünen mitgebracht haben? Zuckerl vielleicht? Die konnte man sich damals auch mit schmalem Budget leisten.
Ja genau, die bekannte und beliebte Zuckerlecke am Hauptplatz 4, in der schon ich als Kind mein Taschengeld verprasst habe, hat es im 19. Jahrhundert allerdings noch nicht gegeben. Damals befand sich in dem Gebäude die Bank- und Wechselstube eines gewissen Moritz Leitner. Der Geschäftsmann handelte auch mit den damals sehr beliebten Dombaulosen, die laut Badener Bezirksblatt vom 7. Oktober 1886 bei größtmöglicher Sicherheit die größten Gewinnchancen bieten. Ebenso empfahl und verkaufte er Pfandbriefe.
Das ist doch der Typ, der im Jahr 1886 von einem gewissen Walter Worak angeklagt wurde, weil er angeblich seine Kunden betrug. Er warf dem Bank- und Wechselstubenbesitzer vor, nur Nieten zu verteilen und sich die Gewinnlose selbst einzustecken, behauptete außerdem, dass der Geschäftsmann ihm beim Kauf der Anlagedokumente schlecht beraten und er dadurch seine gesamten Ersparnisse verloren hatte. Eine Anzeige bei der Polizei verlief ergebnislos. Der Geschäftsmann behielt seine weiße Weste. Um eben jene zumindest mit Blut zu besudeln, wie sich Walter Worak selbst ausdrückte, erschoss er sich eines Abends vor dem Laden im Beisein von Moritz Leitner.
Na servus, eine wilde Geschichte. Aber zurück zu unserem Kipferliebespaar. Nennen wir die beiden doch Anna und Wilhelm. Ob das Mädchen wohl häufiger an Magenverstimmungen litt? Wegen der vielen Kipferl und Zuckerl?
Dann hat sie einfach einen Absinth getrunken, der hat alles wieder eingerenkt. Den gab's damals übrigens bei Zuckerbäcker Josef Genton in seinem Geschäft am Hauptplatz 5. Er bewarb ihn als wiederbelebendes Mittel gegen gesunkene Lebenskräfte und als Heilmittel bei Trägheit der Gedärme und Verhaltung der Winde. Und wenn dieses Gebräu nicht half, ging Anna einfach in eine Apotheke, von denen es damals schon 3 gab.
Genau, es gab bereits die Landschaftsapotheke, die sich in dem Gebäude befand, in dem wir heute Zeitungen kaufen, in der Trafik, am Hauptplatz. Noch früher war dort das Badener Rathaus. Die Gemeinde hätte ja gern den größeren Bau nebenan gehabt, doch dort wohnte der Bäcker Stefan Häkel mit seinen Töchtern, die sich nicht zum Verkauf entschließen konnten. Im Jahr 1549 war es aber endlich soweit. Die Gemeindemitglieder konnten übersiedeln und veräußerten die Immobilie am Hauptplatz 2. Fast 3 Jahrhunderte später zog Johann Nepomuk Trost dort ein, der zugleich die im Haus bestehende Landschaftsapotheke seiner Gattin übernahm. Die wiederum übersiedelte später in das Haus gegenüber, wo sie noch heute zu finden ist.
Und dann gibt's noch die Weilburg-Apotheke in der Weilburgstraße 2. Seit 1874 ununterbrochen im Familienbesitz. Im Jahr 1910 erhielt der damalige Inhaber Magistian Emanuel Franz Ferdinand Rotter sogar den Titel Kammerlieferant seiner K&K Hoheit Erzherzog Ferdinand Karl. Und zuletzt gehört auch noch die Heiligengeistapotheke am Hauptplatz 6 erwähnt, die sich in einem zweigeschossigen Bürgerhaus befindet, das im Kern aus dem 15. oder 16. Jahrhundert stammt. Über der Einfahrt ist ein Relief mit der Darstellung Madonna zwischen den Heiligen Barbara und Katharina zu sehen. Es handelt sich dabei um die Kopie des oberen Teils eines Epitaphs aus dem Wiener Stephansdom.
Im Jahr 1725 hieß das Haus zum Goldenen Bären, in dem von 1876 bis 1918 die Apotheke von Adolf Grimus von Grimmburg, ich finde übrigens, der Name passt voll gut zum Goldenen Bären, untergebracht war. 1898-99 ließ der Pharmazeut das Gebäude im Stil der Spätgotik renovieren und in Teilen neu erbauen. Im Durchgang, der zu einem wirklich malerischen Innenhof führt, befindet sich das Fragment eines spätgotischen Wappengrabsteins. Dahinter ist linker Hand ein Wandbrunnen mit der Maske eines Flussgottes an der Hauswand angebracht, gestaltet von dem österreichischen Bildhauer Josef Valentin Cassin.
Innenhof und Brunnen sind auch in deinem Buch 101 Insider-Tipps für Baden erwähnt, stimmt's?
Genau, und viele andere architektonische, geschichtliche und kulturelle Schmankerl, die selbst eingefleischte Badener nicht kennen.
Aber wieder zurück zu Anna und Wilhelm. Wenn das Mädchen nur an einer kleinen Magenverstimmung litt, immer noch wegen der vielen Kipferl und Zuckerl, ist sie vielleicht auch zum Prokop gegangen. Den gibt's seit Ende des 19. Jahrhunderts, als Hans Prokop die erste Filiale in der Theresiengasse eröffnete. Der Geschäftsmann war nicht nur ein kreativer Unternehmer, sondern auch ein leidenschaftlicher Netzwerker, der in zahlreichen Vereinen aktiv war. Nach dem Ersten Weltkrieg stieg sein Sohn Fritz ins Geschäft ein. Trotz knapper Mittel bewies er damals ebenfalls Reichtum. Bunte Standgläser täuschten volle Regale vor. Sein Interesse an alternativen Gesundheitsmethoden legte den Grundstein für neue Ideen im Sortiment und ebnete den Weg für alternative Produkte, die das Geschäft, das sich mittlerweile in der Rathausgasse 7 befindet, bis heute prägen.
In Baden war man anno dazu mal eigentlich ganz gut versorgt, was die Heilung von Unwohlsein und kleineren gesundheitlichen Problemen betraf. Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass Anna bald wieder quietschfidel war. Schließlich hatte sie Wichtigeres im Kopf als Kräuter und Tinkturen. Was meinst du, Silvia? Hat unser Liebespaar bei seinen heimlichen Treffen gemacht, außer Küsse und Liebesbekundungen ausgetauscht?
Naja, sie durften sich in der Stadt ja nicht zusammen sehen lassen, also scheiden Kino- und Konzert- oder Theaterbesuche schon einmal aus. Vielleicht sind sie weiter oben im Kurpark auf einer Bank gesessen und haben gemeinsam in einem Buch gelesen. Die Buchhandlung 2 Müller am Hauptplatz 3 gab's ja damals schon, auch wenn sie Ende des 19. Jahrhunderts noch nicht diesen Namen trug. Damals wurde sie von einem Herrn Dietrich geführt und erst 1905 von Karl II. Müller übernommen. Der Buch- und Musikalienhändler, der in seinem Laden auch eine Leihbibliothek betrieb und sich als Verleger betätigte, war äußerst beliebt in der Stadt. Ebenso wie seine Gattin, die wohltätige Flora II. Müller.
Ich sehe die beiden direkt vor mir. Und wenn ich mir die Szene ausmale, frage ich mich unweigerlich, wie waren Anna und Wilhelm damals eigentlich gekleidet? Sie trug vermutlich ein knöchellanges Kleid mit engem Mieder, hochgeschlossenem Kragen und langen Ärmeln, dazu einen Hut und Handschuhe. Wilhelm hatte vermutlich eine Stoffhose an, dazu ein Hemd, Weste, Hosenträger und Schiebermütze.
Ich würde so gern eine kleine Zeitreise unternehmen und mir die Kleidergeschäfte anschauen, die damals in Baden existierten. Für die Oberbekleidung gab es wohl so etwas wie heute den Tschakker oder Hanei. Hinter den Schaufenstern stapelten sich fein gefaltete Stoffballen. Auf Kleiderpuppen präsentierten sich die neuesten Schnitte aus Wien, während Schneider und Verkäufer mit Kreide, Nadel und Maßband um den Kunden herum hantierten. Wer den Laden betrat, kaufte nicht einfach Kleidung, er ließ sich einkleiden. Und wenn wir ganz ehrlich sind, erinnern genau diese Geschäfte noch heute an die Zeit von damals.
Bei Traditionsbekleidungsläden dürfen wir aber die Oppermänner am Hauptplatz 3 und 14 nicht vergessen. Die Brüder Gerald und Martin, deren Eltern 1957 ihr Klavier und Motorrad verkauften, um das nötige Startkapital für ihren Traum eines eigenen Modegeschäfts aufzubringen. Und es hat funktioniert, wie treue Stammkunden aus Baden und weit darüber hinaus beweisen, auch wenn Oppermann vor kurzem eine seiner 3 Filialen schließen musste.
Aber du meintest ja auch, du stellst dir Anna mit Hut vor. Der stammte vermutlich aus einem sogenannten Putzgeschäft, wo die Damen Kopfbedeckungen, Schleier, Federn, künstliche Blumen und verschiedene andere Utensilien zum Herausputzen, daher der Name, erwerben konnten. Den Laden Camilla Damenhüte in der Pfarrgasse 8 gab es damals übrigens noch nicht. Der entstand erst 1936. Aber auch er verströmt heute noch das Flair von anno dazumal.
Interessant ist das Gebäude, in dem Anna Fischer ihren Hutladen Camilla hat. Der riesige Melkerhof, der sich ab 1537 im Besitz des Stifts Melk, daher der Name, befand und in dem sich im Laufe der Zeit eine Vielzahl an verschiedenen Geschäften befanden. Viele Jahre davor, nämlich im Mittelalter, stand auf dem Areal des heutigen Hofes zwischen Pfarrkasse und Grabengasse übrigens das Haus des Henkers. Damals besaß Baden dank Friedrich III. Ja das Stadtrecht und damit auch das Privileg der Blutgerichtsbarkeit. Man durfte also blutige Verhörmethoden und Strafen wie Folter, Verstümmelung und Todesurteil nicht nur verhängen, sondern auch vollstrecken. Und dazu brauchte es halt einen Henker. Nach der ersten Wiener Türkenbelagerung 1529 wurde der Luxus, einen eigenen Henker zu besitzen, aus Gründen der Ersparnis wieder abgeschafft.
Also mir gruselt's bei der Vorstellung. Ich plaudere lieber ein bisschen über die Geschäfte, die es später im Melkerhof gab. Im Jahr 1880 taucht in Zeitungsanzeigen das erste Mal die Buch- und Musikalienhandlung von Ferdinand Schütze auf, der etwa Prachtbände mit Bildern und Platten wie »Narrenwalzer für Klavier«, Walzer einer Exaltierten oder Tornröslein im Dorfe anbot. Zuckerbäcker Josef Schmidtler lockte seine Kunden mit Glezenbrot, Bonbonieres, Düten und Konfekten an. Der Schokolade- und Feigenkaffeefabrikant sowie Zuckerbäcker Georg Rauch mit Schokolade, Bonbons und Sultanfeigenkaffee. Und es gab einen Uhrmacher und Goldarbeiter namens Anton Schweighofer, der die Reparatur von Taschen- und Pendeluhren, französische Bronzewecker und sogar Turmuhren anbot, sowie Gold-, Silber- und Juwelenwaren, Saisonnovitäten und Badener Andenken verkaufte.
Und die Hutmacherin Fanny Schumacher betrieb dort eines der bereits erwähnten Putzgeschäfte mit Schmuckfedern, Kunstblumen, Tisch- und Markatbouquets sowie dem Service »Reiherfedern werden gekraust«. Gleich am Hut, geputzt und gefärbt. Also gab es damals schon in dem Haus Hüte.
Und einen Goldschmied. Möglicherweise hat Wilhelm genau in diesem Gebäude seiner Anna einen Ring gekauft. Ist das nicht herrlich romantisch?
Ja, während neben ihm der Geistliche der Pfarrkirche stand und darauf wartete, dem Ladeninhaber einen Auftrag zur Reparatur der Turmuhr zu erteilen.
Na geh, jetzt hast du meine rosa Gedankenblase zur Verlobung von Anna und Wilhelm zum Platzen gebracht, Gabi.
Das tut mir leid. Weißt du eigentlich, dass wir in Baden einen Goldschmiedemeister haben, der seinen Betrieb seit 1970 erfolgreich führt? Rudolf Schachinger, beziehungsweise hat das Geschäft in der Pfarrgasse 14 mittlerweile sein Sohn Thomas übernommen. Hier wird designt, geschmiedet und repariert, so wie damals bei Anton Schweighofer im Melkerhof.
Zuvor hat sich in den Räumlichkeiten eine Fleischerei befunden und es rollten noch die Fahrzeuge am Portal vorbei. Die Fuzo gab es noch nicht und am Theaterplatz befand sich ein Kreisverkehr, übrigens ebenso wie auf dem Hauptplatz.
Aber springen wir doch wieder noch weiter zurück und kommen in der Realität unseres Liebespaares an. Anna und Wilhelm sind mittlerweile verheiratet und sie bekommt von ihm nur noch Haushaltswaren und Geschirr.
Super.
Und das kaufte der Ehemann damals vermutlich beim Schumit in der Rathausgasse 1, denn den gab es bereits. Der Firmengründer stammte aus dem Burgenland und war Mitbegründer der Badener Sparkasse und des Trabrennvereins. Auch zu diesem Geschäft gibt es eine witzige Geschichte, die ich im Dresdingtaler und Piestingtaler Wochenblatt in einer Ausgabe vom September 1929 recherchiert habe.
Da waren Anna und Wilhelm vermutlich schon Eltern, hatten einen Buben und ein Mädchen und lebten glücklich bis...
Ah ja, also zurück zu dem Zeitungsbericht, in dem steht, dass beim Schumitz täglich in den Nachmittagsstunden durch einen guten Schallapparat die Wiener Radiokonzerte auf die Straße vermittelt werden. Während dieser Zeit herrschte in der Umgebung des Geschäfts lebhaftes Treiben, denn alle, die noch nicht so glücklich waren, sich einen eigenen Radioapparat anschaffen zu können, lauschten gerne den Vorträgen. Seit voriger Woche ist plötzlich der Schallapparat verstummt. Er ist nicht etwa schadhaft geworden, sondern böse Menschen, auf die das schöne Sprichwort »Wo man singt, dort lass dich nieder« nicht passt, haben anonyme Beschwerde an die Firma Schumitz nach Baden gerichtet. Und diese hat sofort in loyaler Weise die Straßenübertragung einstellen lassen. Viele Zuhörer sind durch einige Spießbürger, denn nur solche können die anonymen Beschwerdeführer gewesen sein, um einen Ohrenschmaus gekommen.
Spaßbremsen und Vernaderer gab es also schon damals. Das bringt mich augenblicklich in die Gegenwart zurück. Was würden Anna und Wilhelm sagen, wenn sie heute zum Einkaufen durch Baden gingen?
Ich denke, sie würden manches wiedererkennen und über anderes staunen. Zum Beispiel über den Weltladen, in dem Kaffee, Schokolade, Gewürze und Honig, Upcycling-Produkte, Musikinstrumente, Bekleidung, Schmuck und Kunsthandwerk aus fairem Handel verkauft werden. Ein Geschäftsmodell, das es im 19. Jahrhundert noch nicht gab.
Oder über Supermärkte, in denen Produkte aus aller Welt fast rund um die Uhr erhältlich sind, wo Menschen mit Metallwagerl durch die Gänge fahren und am Schluss ihre Einkäufe selbst scannen. Oder über Modegeschäfte, die Kleidung anbieten, die aus Bioleinen bestehen oder vorher schon von anderen Menschen getragen wurden und Pelze verkaufen, für die kein Tier sterben musste.
Meinst du, es würde ihnen gefallen?
Vieles bestimmt, aber ich glaube, sie würden sich auch wundern über Geschäfte, die leer stehen, Schaufenster, die ungepflegt und lieblos wirken und darüber, dass eine Kurstadt manchmal erstaunlich ruhig wirken kann.
Früher brachte die Sommerfrische Leben in die Stadt. Hotels waren gut gebucht, Kurgäste flanierten durch die Gassen, kauften ein und sorgten für einen guten Absatz in den Geschäften und damit automatisch dafür, dass die Wirtschaft in Baden florierte. Heute kommen fast keine Touristen mehr, weil es kaum noch Hotels gibt. Und die Regierung könnte mit neuen Maßnahmen Kurbetriebe schon bald dazu zwingen, abzuwandern.
Dazu kommen steigende Kosten und hohe Mieten, was die Kunden an den ständigen Verteuerungen merken und sich dadurch auch immer weniger leisten können. Ein weiterer Grund ist der Druck des Onlinehandels. Viele kleine Betriebe kämpfen jeden Tag ums Überleben.
Manche schaffen es, viele aber leider nicht. Das merkt man an den zahlreichen Eintagsfliegengeschäften, die aufmachen und mit einem Sortiment ohne echten USP an den Start gehen. Und eigentlich weiß man sofort, dass der Verkaufsraum mit der ambitioniert präsentierten und teuer angebotenen billigen Allerweltsware bald wieder zur Vermietung gelangen wird.
Weil die Badener ein ganz besonderes Publikum sind. Sie freuen sich über frische Ideen, schätzen aber gleichzeitig Beständigkeit und Tradition. Wer hier ein Geschäft eröffnet, braucht deshalb mehr als ein modernes Logo und einen hübschen Instagram-Auftritt. Die Menschen wollen Qualität, Persönlichkeit und das Gefühl, dass jemand gekommen ist, um zu bleiben. Und das nicht nur für den nächsten Trend.
Aber wir freuen uns über alle, die einen Traum und den Mut haben, etwas Neues zu wagen. Solange der Laden nicht wirkt, als wäre er der lieblose Ableger einer Kette, die in Wien gerade boomt und ohne Idee, was zu Baden und ihren Einwohnern passt.
Noch mehr freuen wir uns über charmante Familienbetriebe, die seit Generationen durchhalten und über kleine, liebevoll geführte Geschäfte, die einer Innenstadt ihren Charakter verleihen. Denn seien wir ehrlich, eine Stadt lebt nicht von Schaufenstern, sie lebt von Menschen, von Begegnungen, vom Stöbern, Plaudern und Entdecken.
Und damit verabschieden wir uns aus der Einkaufsstadt Baden. Und wenn euch auch diese Folge gefallen hat, macht gerne ein bisschen Werbung für uns. Wir machen Werbung für euch mit exklusiven Gratis-Sammelkarten, die ihr ab sofort in einigen der Geschäfte bekommt, über die wir heute gesprochen haben. Es handelt sich dabei um historische Ansichten der Stadt, die ihr bestimmt noch nicht kennt.
Da heißt es schnell sein. Es gibt nur 100 Stück pro Karte. Wer alle 5 Karten besitzt und die Fragen darauf beantworten kann, schickt die Antworten an g.hassmann@kapsi.at. Die E-Mail-Adresse dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und nimmt an einer Gratisführung an besondere historische Orte in Baden mit interessanten Geschichten teil. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Bis bald und bleibt gesund!
Baden ist mehr als Kurberg und Kaffeehaus. Und wir lieben diese Stadt. Gerade deshalb reden wir darüber.
Und hören nicht auf, bis jemand zuhört.
Das war unsere heutige Folge. Eine Erinnerung aus der Vergangenheit, verbunden mit dem Heute in Baden bei Wien.
Danke fürs Zuhören und fürs Mitgehen auf diese kleine Zeitreise. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie, empfehlt unseren Podcast gerne weiter und hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn bei unserer nächsten Geschichte Vergangenheit auf Gegenwart trifft.
Wir sind Silvia Eitler
und Gabriele Hassmann.
Und wir freuen uns, wenn ihr Baden auch künftig neu mit uns entdeckt.